Der Sommer spannt die Segel, haben wir gesungen. Was für ein Sommer 2022. In ganz Europa stehen Wälder in Flammen, vom Strand aus sehen Urlauber brennende Bäume. Unsere großen Flüsse haben wenig Wasser, für die Binnenschiffer viel zu wenig. Aus der Oder werden tonnenweise tote Fische gezogen. Und in der Ukraine tobt ein irrsinniger Krieg. Der Sommer spannt die Segel. Was für ein heller Sommer. Was für ein strahlend schöner Sonntag heute. Und doch leiden wir zurzeit mit der Natur an zu viel Sonne, an Dürre und Hitze. Aber wir genießen es auch, endlich draußen sein zu können ohne Einschränkungen. Wir genießen es, einander zu begegnen. Vielleicht ist heute ein Grillabend angesagt, Freunde sind eingeladen, Gäste willkommen. Man sitzt oder steht in kleinen Gruppen beieinander und spricht miteinander, lacht miteinander. Wie froh sind wir aneinander. Ich erinnere mich an ein Abendessen, es ist schon länger zurück, da war ich eingeladen von einer Kollegin. Ihr Mann und ihr Schwiegervater waren beide Manager bei IBM. Das habe ich aber erst während des Essens erfahren. Und der Schwiegervater erzählte, dass er vor ein paar Tagen einen Mitarbeiter eingestellt hat. Und dann ist er mit ihm essen gegangen. Und nun sagte er, wäre ich mit ihm vorher essen gegangen, hätte ich ihn nicht eingestellt. Ui, ich habe mich gleich gefragt, hoffentlich habe ich mich richtig benommen. Aber was er sagen wollte, bei so einem lockeren Essen kommt etwas mehr von dem heraus, was wir sind, als bei einem Bewerbungsgespräch. Und ich kann mir vorstellen, dass der hochrangige Pharisäer in unserer Geschichte auch gedacht hat, diesen Jesus lade ich mal ein und dann wird rauskommen, was er wirklich ist. Der sorgt im ganzen Land für Debatten, für Unruhe, es wird diskutiert ohne Ende. Erstaunlicherweise, wenn Sie mal das Neue Testament daraufhin lesen, Jesus ist oft eingeladen worden und er ist hingegangen. So auch in Lukas 14. Da beginnt das Kapitel damit, und es geschah, dass er am Sabbat ins Haus eines Obersten der Pharisäer kam, um Brot zu essen, und sie beobachteten ihn. Also, Jesus wurde diese Einladung zu diesem Dinner schon einige Tage vorher zugestellt und er hatte sie angenommen. Und nun ist er dabei, zu diesem Essen zu gehen. Es war ja ein besonders festliches Essen. Dresscode war vorgeschrieben. Und denn es fand an einem Sabbatabend statt. Alles war nach Vorschrift zubereitet worden. Schon am Freitagabend, Glock 18 Uhr, musste alles fertig sein. Warme Speisen kamen in eine Wärmekisten. Da sind die Juden ganz vorne. Wenn man die Kiste aufmachte, war das noch warm. Es musste nur noch aufgetragen werden. Und der Duft nach Braten, wahrscheinlich Hammel, und Kardamom und Koriander hing so in der Luft und ließ einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Jesus hätte mit Fug und Recht sagen können, also Herrschaften, ich gehe zu keinem Essen mehr, es kommt immer nur Streit dabei raus. Denn viele Pharisäer konnten einfach nicht aufnehmen, was Jesus Neues brachte. Es war da eine zwanghafte Übererfüllung der Gesetze und die machte sie blind und taub für das Evangelium. Sie waren völlig verbohrt in Gesetzlichkeit und das führte manchmal dann auch zu Überheblichkeit. Aber Jesus wollte diese Männer gewinnen. Er liebte sie, denn sie liebten die Schriften des Alten Testaments. Sie lasen täglich darin. Aber sie lasen sie mit einem Brett vor dem Kopf. Jesus wollte sie gewinnen. Er wollte sie für das Neue, für die frohe Botschaft, die er verkündigte, gewinnen. Jesus kommt also in dieses Haus seines wohlhabenden Gastgebers. Und ich kann mir vorstellen, so unter diesen korrekt gekleideten Leuten hat er vielleicht wie so ein Rapper auf dem Opernball gewirkt, ich weiß es nicht, Jesus war schlicht gekleidet, einfach, aber er war immer ganz klar in seinen Ansichten. Und Tatsache, ehe er richtig im Haus war, ging es schon los, Blitz und Donner. Da war nämlich ein kranker Mann. Manche meinen, er wurde extra bestellt. Denn er wurde ja, das heißt, sie beobachteten ihn. Und Jesus spürte es auch genau, dass sie ihn beobachteten. Aber er gab denen, die ihn so belauerten, gleich eine Denkaufgabe. Das ist immer gut. Und zwar sagt er zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Schweigen. Keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort, sagen wir ja manchmal. Und es heißt, sie schwiegen still. Und was macht Jesus? Er geht zu dem Kranken, berührt ihn und schon ist er heil und dann sagt er, Shalom, tschüss, bis bald, schickt ihn weg. Und dann gibt er ihnen die Denkaufgabe Nummer zwei. Und nun sagt er, wer ist unter euch, dem sein Ochse oder Esel in den Brunnen fällt und er ihn nicht sofort herauszieht am Sabbat? Stille, wieder gesammeltes Schweigen. Es heißt tatsächlich in Vers 6, und sie konnten ihm darauf nichts antworten. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Jesus hat bewiesen, dass er die Kraft hatte, einen Kranken zu heilen. Und sie wussten ganz genau, wenn ein Kind in den 20 Meter tiefen Brunnenschacht fällt, werden sie doch sagen, ach Jonathan, bleib ruhig liegen. Und wenn du verblutest, es ist heute Sabbat, wir können dich unmöglich rausholen. Das werden sie nicht tun. Sie werden ihn sofort rausziehen. Sie holen die Nachbarn und machen aus Stoff Leitern und was weiß ich. Aber sie lassen ihn nicht da unten. Aber sie schweigen. Statt es auszusprechen und gleich zu Beginn zu sagen, ja, wir sind da falsch gewickelt, schweigen sie. Sie haben sich gut unter Kontrolle. Sie haben so eine Art Pokerface aufgesetzt und es ist ja erst der Beginn des Abends. Keiner outet sich. Keiner sagt, ich bin der Meinung, man muss ihn heilen. Keiner? Wie schade. Wie schade, wenn wir nicht die richtigen Worte zur richtigen Zeit haben. Während alle zu Tisch gehen, gibt es noch mehr. Also ist ganz gut, das ganze Kapitel 14 im Lukas-Evangelium mal zu lesen. Da geht es zum Beispiel auch um die Ehrsucht. Und dann hat er noch so den Gastgeber ein bisschen beiseite und sagt zu ihm, du, wenn du so ein Abendessen machst, dann lade Leute ein, die sich nicht revanchieren können. Wenn ich so umschaue, da ist der Bauunternehmer und der Oberschneider und die sind alle da. Aber wenn du so ein Abendessen machst, lad doch mal die Armen, die Lahmen, die Kranken, die so an der untersten Stelle in der Gesellschaft sind, lade die ein, die können dich nämlich nicht wieder einladen. Mann, wenn du das machst, dann bist du wirklich glücklich zu preisen. Inzwischen haben alle ihren Platz gefunden und Platz genommen. Da bringt irgendwann einer der Anwesenden so eine Art Trinkspruch aus und sagt, glücklich zu preisen ist, wer am Mahl teilnimmt im Reiche Gottes. Wow, das ist doch mal eine Aussage. Und Jesus geht auch drauf ein, das lese ich gleich vor. Zunächst will ich mal das Reich Gottes mit Ihnen anschauen. Wie geht es uns eigentlich damit, solange wir hier unterwegs sind auf der Erde? Das Reich Gottes ist nämlich schon da, sagte Jesus. Empfinden wir es nicht manchmal als eine zusätzliche Belastung? Nicht so arg nur Glück? Da ist schon wieder etwas Unvorhergesehenes, ein Missionsvortrag. Oder man muss einen Redner vom Bahnhof abholen. Wer macht's? In der Gemeinde soll ich alle lieb haben. Und das ist manchmal eine Herausforderung oder sogar eine Zumutung. Ach ja, und dann ist da der Bibelkreis. Und vielleicht sollte man auch mal beim Mittagsgebet dabei sein oder beim Lobpreisabend erscheinen, im Sonntagsgottesdienst natürlich, in der Bibelstunde und so weiter. Alle diese Angebote sind wichtig für den Aufbau der Gemeinde. Aber manchmal wird es mir doch zu viel. Was soll ich denn da machen? So, die Leute haben leicht reden mit Seligpreisungen, aber ich habe einen harten Job. Muss morgens früh raus. Und wenn ich komme, bin ich platt. Und gerade jetzt, wo alles so schwierig wird, wo die Inflation steigt und wo man sehen muss, wie man das alles auf die Reihe kriegt, da wird mir manchmal die ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinde zu viel. Und das muss man auch hören. Das ist nicht nur so dahingeredet. Aber dem es so geht, der muss dann auch mal alles sortieren. Es geht ja nicht darum, überall dabei zu sein. Hans Dampf in allen Gassen. Man muss es mal sortieren und man muss vielleicht mal Grenzen ziehen. Und vielleicht hilft uns die Geschichte, die nun Jesus bei diesem Abendessen erzählt, dass wir ein bisschen herausfinden, wie wir das machen können, dass wir nicht unter die Räder unseres Aktivismus kommen. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und mit diesem Gleichnis hält er den Anwesenden einen Spiegel hin. Und die haben es auch ganz schnell verstanden, dass er von ihnen redet. Aber jetzt sind wir die Anwesenden und es kommt darauf an, dass auch wir verstehen, was gilt mir? Was sagt Jesus mir durch diese Geschichte? Ich lese sie jetzt mal. Er sagte aber, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Abendmahls aus, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Da fingen sie alle nacheinander an, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Jochochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe eine Frau geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Krüppel, die Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sagte, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Platz da. Da sagte der Herr zum Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, dass keinem der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wir sind uns einig. Keiner der Eingeladenen hat gesagt, dass er die Einladung nicht ehrenvoll findet. Dass ihm nichts daran liegt, dabei zu sein. Niemand hat etwas gegen dieses Abendessen. Da fällt kein böses Wort. Sie sagen, es ist alles richtig und gut, nur heute. Im Augenblick geht etwas anderes vor. Heute ist etwas anderes wichtiger als das Essen bei dir, guter Mann. Und die Gründe, die Einladung diesmal, nur diesmal auszuschlagen, sind einleuchtend, oder? Und nachvollziehbar. Wie oft kommt es vor, dass uns etwas dazwischen kommt? Da hat man zugesagt, die Impulsandacht im Jugendkreis oder beim Erwachsenenkreis zu halten. Dann ist etwas dazwischen gekommen und man musste absagen. Ich denke, jeder von uns könnte so eine Es ist mir etwas dazwischen gekommen, Geschichte erzählen. Ja, und sie entschuldigen sich, ganz höflich. Mancher entschuldigt sich ja nicht mal, aber sie entschuldigen sich. Ich bitte dich, entschuldige mich. Aber es ist ja nicht von irgendetwas die Rede, von einem harmlosen Grillabend, sondern vom Reich Gottes, also vom Glück, vom Glücklichsein. Die Leute schlagen also ihr Glück aus. Das wiederum ist nicht nachvollziehbar. Das ist nicht einleuchtend. Und tragisch ist, wenn man den letzten Vers liest, tragisch ist, sie bekommen diese Chance nie wieder. Der Gastgeber wurde zornig. Nie wieder, sagt er, nie wieder kommt mir einer von denen ins Haus, nie wieder. Und dabei, die haben ja gar keine letzte Entscheidung getroffen, ist alles so offen. Die haben nicht gesagt, zu dem gehe ich nie wieder. Aber diese Absage bedeutet, dass sie nie wieder zu diesem Gastgeber kommen werden. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Die Leute hatten den Kopf voll mit anderen Dingen. Geht mir manchmal auch so. Und dann bin ich nicht aufmerksam genug. Ich übersehe etwas, ich überhöre etwas, weil ich irgendwo auf was anderes fixiert bin. Die Leute, die hier beispielhaft genannt werden, hatten lauter gute Pläne. Einen Acker kaufen. Bitte, wieso soll man keinen Acker kaufen? Kein Feld suchen. Ein Betätigungsfeld verantwortungsvoll gestalten. Davon lebt man doch. Dafür tut man seine Arbeit. Und zwar für andere. Der Weizen oder das Gemüse auf diesem Acker wächst für andere. Und das soll man tatsächlich machen. Wieso keine Ochsen kaufen? Wieso kein Auto? Da draußen stehen viele. Kein Fahrrad, kein E-Bike. Selbstverständlich brauchen wir die. Wir müssen doch mobil sein. Das ist kein Selbstzweck. Wir müssen vorwärts kommen. In unserer Arbeit, im Leben. Stillstand ist tödlich. Warum keine Ochsen kaufen? Heiraten, das will Gott ausdrücklich. Schon von den ersten Blättern der Bibel lesen wir davon. Woher also der Zorn? Warum ist Gott so zornig? Was hätten die Leute anders machen können? Den Acker später ansehen, nach dem Festmahl. Nichts gegen den Kauf, aber gegen die Priorität. Was kommt zuerst? Das ist der springende Punkt. Die Ochsen später abholen. Auch das wäre möglich gewesen. Und bei der Hochzeit zu sagen, du Frieda, komm, wir gehen jetzt zusammen dahin. Es ist nämlich wichtig für unser ganzes Leben, dass wir dorthin gehen. Dort sind Menschen, deren Gemeinschaft mit Gott wichtig ist, die daran glauben. Und das ist der Punkt. Wir werden immer wieder entscheiden müssen, was soll zuerst sein? Was steht an erster Stelle? Morgens zuerst die Zeitung und die Nachrichten, noch im Bad, beim Gurgeln kommt schon, was wieder los ist. Zuerst noch ein Telefonat. Oder kommen diese Dinge erst nach unserer Zeit mit Gott? Was kommt zuerst? Fange ich mit Gott den Tag an oder mit meinem Terminkalender, mit meinen Sorgen und Plänen über dies und jenes? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dann ist meistens der Tag ohne Gott schon gelaufen. Da kommt eins zum anderen. Dabei wollte Gott zu mir kommen an diesem Morgen und ich sollte zu ihm kommen. Wir sind nämlich täglich verabredet. Ach, heute ist so viel los und ich habe auch etwas verschlafen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Morgen habe ich wieder etwas mehr Zeit. Wirklich? Also wir werden irgendwann mal bemerken, dass so eine Art Schlendrian anfängt. Es verschiebt sich immer irgendwie die Sache. Wir müssen ständig etwas anschauen, etwas kaufen, etwas organisieren, etwas durchziehen, etwas in die Hand nehmen, etwas durchsetzen. Ich weiß, wovon ich rede. Manchmal bekomme ich eine Mail, da steht in der Betreffzeile: Save the date. Sichere diesen Termin. Save the date. Und ich sage: Rette den Termin mit Gott, den du täglich hast. Den rette. Ehe dich alles Mögliche umtreibt. Komm an meinen Tisch, sagt Gott. Die Einladung dazu hast du doch. Und sich bei Gott an den Tisch setzen, meine Lieben. Wenn wir das alle tun, sind wir alle beieinander. Sich bei Gott an den Tisch setzen. Nicht davonlaufen in Pläne und Aktionen hinein. Denn wenn wir dort sitzen an seinem Tisch, klärt sich vieles. Da klären sich auch diese Dinge, die zu tun sind. Was ist wichtig? Auch für die Mitarbeit in der Gemeinde. Wie führt mich Gott? Wo soll ich ganz verbindlich treu die Dinge tun? Und wo muss ich sagen, hier geht es nicht? Denn ich will Zeit haben, bei Gott auch am Tisch zu sitzen. Nicht für irgendwelches Allotria, aber bei Gott am Tisch sitzen. Sich bei Gott zu Tisch setzen, da erreicht mich dann sein Wort, wenn ich da sitze. Und zwar in der Tiefe. Und dem muss ich dann auch nicht ausweichen. Ich kann es bejahen, was mir dieses Wort zeigt, auch von mir zeigt. Vor ihm bin ich nichts Besonderes, Mittelmaß eigentlich, und oft auch mit mir unzufrieden. Als Christ keine Leuchte, alles in Ordnung. Damit darf ich an seinem Tisch sitzen. Und Jesus erzählt, dass letztendlich Bettler, Behinderte, arme Leute am Tisch bei Gott sitzen. Und die kommen ohne Ausreden und die sind glücklich. Ich stelle es mir richtig vor, wie glücklich die sind. Denn keiner von denen hat mit dieser Einladung gerechnet. Und nun sind sie da beieinander. Ja, auch als Bettlerchristen sind wir eingeladen. Wir, die wir vielleicht nicht so viel zu Wege gebracht haben. Ich habe gerade ein Buch in der Hand gehabt, Frauen, die Geschichte geschrieben haben, 30 Porträts. Och, ich glaube, von uns wird von keinem gesagt werden, er hat Geschichte geschrieben. Ist gar nicht wichtig. Hauptsache bei Gott sitzen an seinem Tisch. Das ist die eigentliche Lebensgeschichte. Und wenn ich da also sitze und mich umschaue, dann bin ich wirklich in einer Gesellschaft von Leuten mit Handicaps, verkürzte Sichtweisen, verstopfte Ohren, sture Prinzipien und eingeschränkt in der Fähigkeit, wirklich zuzuhören und vollmächtig einige Worte der Hilfe sagen zu können. Wie oft bewegen wir gar nichts, wenn es verhärtete Konflikte gibt? Wie oft streichen wir die Segel, wenn Streit oder Spaltungen und Uneinigkeit herrschen, wenn Meinungen hart aufeinanderprallen, sind wir hilflos. Und wir finden nicht das vollmächtige Wort, das die Einheit in der Gemeinde wiederherstellt. Aber wenn wir Zeit lassen, uns bei Gott zu Tisch zu setzen, dann ist es möglich, dass wir die Hilfe finden, die wir jetzt brauchen. Die kommt nicht aus einem Überangebot. Sie kommt aus der Nähe von Gottes Gegenwart. Sich bei Gott zu Tisch setzen. Wir sind alle eingeladen dazu, alle. Und der Tisch ist reich gedeckt. Es gibt keinen Mangel. Es ist alles vorbereitet für unser Leben mit ihm, für unseren Dienst, für unsere Aufgaben, für unseren Kummer, auch für unsere Not. Der Tisch ist gedeckt. Der Hausherr ist da und wartet auf uns. Der Tisch ist gedeckt, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie ein, auf die Predigt zu antworten mit dem Lied »Gott lädt uns ein zu seinem Fest«. Dann wollen wir beten miteinander. Lieber himmlischer Vater, du bist Ursprung und Ziel der Welt und unseres persönlichen Lebens. Und du lädst uns ein, an deinen Tisch zu kommen. Das ist ein Wunder. Das ist unverdiente Einladung. Und du hast uns eingeladen in ein Reich, das ewig währt. Und wir dürfen Boten dieses Reiches sein, dürfen andere dazu einladen, andere dazu rufen, in unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Gemeinde. Wir müssen es dir sagen, manchmal lassen wir uns die Zeit für dich rauben durch Nichtigkeiten. Wir können uns nicht lösen von Zwängen in unserem Denken. Ach, bitte vergib es uns. Vergib uns diese Torheit und bewahre uns davor, unser Leben zu vertun und an den reichen Gütern deines Hauses vorbeizugehen. Danke, dass du uns immer wieder entgegenkommst und uns erfrischst mit deiner Barmherzigkeit. Danke, Herr, dass du uns einlädst in die Tischgemeinschaft mit dir. Danke, dass wir bei dir zu Hause sind. Danke, du allein füllst des Lebens Mangel aus und du stillst alle unsere Sehnsucht an deinem Tisch. Amen.